Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und euch mit uns auf ein spannendes Gespräch mit einem tollen Gast freut. Frank, wie schön, dass wir uns heute wieder zum Klartext-Sprechen verabredet haben.
Ja, wunderbar, Andrea. Herzlich willkommen hier zu unserer gemeinsamen Folge. Ich freue mich sehr und bemerken, dass unsere Themen nicht nur aktuell, sondern auch dringend sind. Der Auftakt mit Sophia von Rundstedt war schon, wie ich finde, ein echtes Highlight. Und heute machen wir genauso weiter. Es geht um ein Thema, das ganz, ganz oben auf die Agenda gehört.
Absolut. Wir haben in der letzten Folge intensiv über Transformation in der Arbeitswelt gesprochen, unter anderem durch den Einfluss von KI. Wer diese Folge verpasst hat, gerne in der Streaming-Plattform eurer Wahl einfach nachhören. Und in dieser Folge jetzt schauen wir auf die Umsetzung, ganz konkret in der Arbeitswelt, den MINT-Bereich. Wenn Deutschland investieren, bauen und modernisieren will, braucht es vor allem eines, qualifizierte Fachkräfte, und zwar dringend, besonders auch Frauen in MINT-Berufen. Frank, was sind denn deine Gedanken zum Thema?
Ja, wir haben ja an beiden Seiten, also an den MINT-Berufen an und für sich, leben wir mit dem permanenten Mangel und Frauen sozusagen setzen diesem Mangel nochmal eine Krone auf, weil es uns eben nicht gelingt, hier insbesondere im Nachwuchs genug Talente, weibliche Talente für die MINT-Berufe zu gewinnen. So, das heißt, wir brauchen für die geplante Investitionsoffensive, die ist jetzt kommt, Stichwort Sondervermögen, genug Talente, die sie dann letztendlich auch mit Leben füllen. Heißt technisches Know-how, smarte Köpfe und mehr Diversität, vor allem Diversität, um die Themen von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Denn der Fachkräftemangel im MINT-Sektor ist eben kein neues Problem, eher ist Realität und das schon viel, viel, viel zu lange. Also von daher ein wichtiger heutiger Austausch.
Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir, Frank. Deutschland will als Innovationsstandort bestehen. Also müssen wir den Talentpool erweitern und so auch die Qualitäten aller Geschlechter nutzen, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch inhaltlich. Einblicke und eine Menge Expertise zu unserem Thema gibt uns unser heutiger Gast. Sie steht wie kaum jemand sonst für Fortschritt, Digitalisierung und Vielfalt. Mit einem Fokus auf digitale Prozesse, KI-Lösungen und smarte Vernetzung treibt sie Innovationen voran und macht sich zugleich stark für Frauen in der Tech-Branche. Sie führt die LAT-Gruppe, ein preisgekröntes Familienunternehmen mit Fokus auf Infrastruktur im Bahn- und ÖPNV-Bereich. Willkommen bei uns, Larissa Zeichert.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Schön, dass du hier bei uns mitmachst.
Frank übernimmt jetzt wieder den Talk. Ich höre im Hintergrund aufmerksam zu und ich würde sagen, auf geht's mit eurem Klartext.
Ja, herzlich willkommen, Larissa. Schön, dass du heute bei uns dabei bist. Du, ich war am Wochenende in Budapest und für jemanden aus Nordrhein-Westfalen war das eine ganz neue Erfahrung. Es gibt jede Menge Brücken, mit denen du die Donau überqueren kannst und die waren in jede Fahrtrichtung zweispurig befahrbar. Da fragt man sich, wieso geht das dort und nicht bei uns? Und wir sind schon beim Thema Infrastruktur. Also, Infrastrukturoffensive, 500 Milliarden für dringend notwendige Maßnahmen, unter anderem auch in der Infrastruktur. Und die Frage, mit der ich beginnen will, ist, kommen diese Entwicklungen schon bei dir an? Wie sieht das bei euch aus?
Also bei uns kommt da noch nichts an, ist glaube ich auch klar. Das Paket wurde gerade erst verabschiedet. Ich denke aber auch, dass wir viel früher ansetzen müssen. Und es ist genau das Thema, wann kommt es eigentlich in die Infrastruktur? Da geht uns auf dem Weg auch in den letzten Jahren schon viel zu viel verloren. Wir können jetzt ewig jammern, aber ich glaube, dafür ist der Podcast nicht da und sagen, dass die Infrastruktur besonders im Gleisbereich nicht gewartet wurde. Aber ich denke, wir gucken mal lieber nach vorne und schauen, wie machen wir es am besten. Weil wenn das Geld ankommt und die Maßnahmen umgesetzt werden, dann würde ich mich freuen, wenn wir möglichst viel daraus machen. Wir sind ja beide Steuerzahler, die Zuhörer denke ich auch alle. Und man fragt sich schon oder ich frage mich auch den einen oder anderen Tag, was machen die eigentlich mit meinem Steuergeld und wann kriege ich dafür was? Ich kann dich auch trösten, in Berlin sind die Brücken auch nicht in beide Richtungen befahrbar. Es macht einen keine Freude.
So, wenn du jetzt zum Beispiel zu entscheiden hättest, wo würdest du denn anfangen? Wie würdest du priorisieren? Was wären die ersten Themen, die du auf den Weg bringen würdest? Und das zweite Thema ist ja immer, wie würdest du es gestalten, also organisieren, dass es schneller für alle Beteiligten spürbar wird, dass es nach vorne geht?
Also ich glaube, priorisieren ist da schon das richtige Schlagwort. Wir müssen unsere Kräfte irgendwie bündeln. Vielleicht ist es nicht jedem bekannt, aber zum Beispiel der Kabelverleger ist seit 15 Jahren ein Mangelberuf. Wir bilden den in Deutschland auch nicht mehr aus. Es gibt diesen Beruf eigentlich gar nicht mehr. Dabei befinden wir uns in einer Energiewende, im Breitbandausbau und natürlich auch in dieser ganzen Digitalwende. Das heißt, da haben wir mal einen großen Baustein. Aber fangen wir von vorne an. Die Basis muss stimmen. Und wenn ich mir drei Säulen oder ein Fundament bauen könnte, dann würde ich unten anfangen. Ich würde die Infrastruktur an den Knotenpunkten stärken. Da rede ich jetzt nicht nur über die Schiene, sondern auch über den ganzen Automobilbereich, weil wir da ja auch doch ganz schön viel Fracht drüber bewegen müssen. Und eben da anfangen, dass wir darauf achten, dass das Geld ankommt. Ich habe es ja gesagt, wir kippen oben eine Menge rein und unten kommt nichts raus. Woran liegt das? Die Hürden sind einfach sehr hoch. Wir haben viel zu viel Bürokratisierung. Viele Themen werden überdurchdacht, sage ich mal. Da sollten wir ins Ausland gucken und uns abschauen, wie zum Beispiel Skandinavien vorgeht, wie die Maßnahmen umgesetzt werden und nicht schon mit den Auflagen erdrückt werden. Der zweite Punkt, den habe ich eingehend so ein bisschen genannt, ist die Ausbildung. Wir brauchen natürlich die Fachkräfte, die mit beiden Händen, ja, KI, Digitalisierung hin oder her, aber draußen Infrastruktur wird gebaut und zwar physisch. Das heißt, wir brauchen die Menschen, die bauen und mit anpacken. Und ihr hattet ja gesagt, Frauen, ja auch die Frauen. Da gehört schon mal zum Beispiel Einfaches dazu, wie eine Baustelleneinrichtung mit zwei Toiletten. Wir haben nach wie vor auf der Baustelle nur die männliche Toilette. Da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die Frauen da draußen nicht lange durchhalten. Also kleine Dinge. Zurück zu den Prioritäten. A, den Plan so gestalten, dass er auch umgesetzt werden kann. B, die Bildung so ausrichten, dass wir die Fachkräfte da draußen haben. Und dann kommen wir ins schöne C, umsetzen. Und in der Politik wird es leider oft Missbrauch, einfach mal machen. Das bedeutet nicht bis zum Ende denken, sondern bauen. Und zwar draußen.
Lass mich, Larissa, dieses Thema Skandinavien mal aufnehmen. Hast du vielleicht für die Macherin von heute ein, zwei Beispiele, was Skandinavien, woran das festmacht, dass es dort offensichtlich besser funktioniert?
Ja, vielleicht gucken wir mal auf die Arbeitsschutzmaßnahmen. Die sind ja bei uns sehr beliebt in Deutschland. Sie bedeuten übrigens nicht immer die gleiche Form von Schutz, denn seltsamerweise haben auch Schweden und Dänemark gar nicht so viele Arbeitsunfälle, wie man denn denken möge, weil die pragmatischer daran gehen. Wenn wir hier bei uns eine Elektroprüfung im Haus haben, müssen wir auch jedes Jahr machen, klar. Da werden ja sogar die Stolperfallen im Büro getestet. Also wie der Laptop mit der Steckdose in der Wand verbunden ist, jetzt mal überspitzt gesagt. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Da haben wir die Fachkräfte falsch eingesetzt. Die Prüfer da draußen sind Elektriker. Brauchen wir die nicht draußen? Und könnten wir nicht selber darauf achten, ein bisschen mehr Eigenverantwortung tragen? Wir sind ja früher auch nicht über die Laptopkabel gestolpert. Also ich glaube, wir haben dieses Thema total überspitzt und es ist Zeit, an der Stelle abzuspecken und richtig abzubauen, weil da können wir als KMU Kosten sparen, Ressourcen sparen, Zeit sparen und ich verspreche, wir werden trotzdem sicher sein. Es liegt ja im Eigeninteresse von uns, dass sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht verletzen. Wir brauchen die ja auch draußen im Arbeitseinsatz.
Jetzt bin ich mal ein bisschen überspitzt. War denn die Industrie nicht bei der Gestaltung der Sicherheitsvorschriften mit dem Boot? Das ist doch meistens so hier in Deutschland.
Ich glaube, die großen Verbände sind auf jeden Fall immer vorne mit dabei, besonders wenn es um die Theorie geht. Und ich will die gar nicht bashen. Wir brauchen die auch als Vertretung. Wir sind auch zum Beispiel bei den Familienunternehmern organisiert. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht an der Praxis vorbeiplanen. Und selten sind dort die mittelständischen Unternehmen am Tisch und die, die draußen was schaffen. Das hat einen Grund. Unsere Bauleiter und Bauleiterinnen sind in der Regel zu 100% mit ihrem Job ausgelastet. Die haben gar nicht die Zeit, sich 20 Stunden pro Woche in so einen Ausschuss zu setzen, der dann ja auch, wenn wir uns das mal genauer angucken, viel zu viele Leute an einen Tisch bringt, die, ehrlich gesagt, jeder muss mal was sagen, das geht ewig, diese Sitzungen. Ich kann die selber gar nicht mehr aushalten. Die machen mich fertig, die sind so unproduktiv. Und ich glaube, da sollten wir wieder hinkommen, dass wir sagen, wir vertrauen einander, wir setzen ein paar Experten für einen Bereich ein und vertrauen auf deren Entscheidung. Und nicht, wer die stärkste Lobbystimme hat, darf noch ein Gesetz dazu packen. Davon müssen wir wegkommen. Das funktioniert so nicht. Und wir merken ja auch, was es mittlerweile mit uns macht.
Okay, das war jetzt ein tolles Plädoyer für mehr Eigenverantwortung, aber auch, ich sag mal, eine Deregulierung, um diese Eigenverantwortung erstmal zu ermöglichen. So habe ich es verstanden. Ist das so richtig?
Ja, also ich bin ja überzeugt von der Fehlerkultur. Und ich glaube, wenn wir Dinge lassen, auch mal, die schiefgehen oder von denen wir merken, dass sie nicht funktionieren, dann schaffen wir Platz für Neues. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir dringend Platz für Neues brauchen. Und zwar für weniger unterstrichen Neues. Dafür funktionieren es.
Ja, ein zweites Thema, was du angesprochen hast, das Thema Ausbildung. Ich war echt überrascht, dass bestimmte Berufe, die heute offensichtlich nach wie vor gebraucht werden, gar nicht mehr als Ausbildung zur Verfügung stehen. Welche Ursache hat das?
Also bei dem Kabelverleger oder Kabeltiefbauer, da muss man eine Ausbildung machen zum Straßenfacharbeiter, glaube ich. Die heißt vielleicht heute anders, die hat auch 5-mal ihren Namen gewechselt. Aber wir lernen, da wird dann gesagt, naja, wer Kabel verlegen will, der muss ja danach eh eine Straße bauen, dann können die gleich die Ausbildung mitmachen. Also wurde dieser Ausbildungsberuf zusammengezogen. Tatsächlich ist er viel näher dran am Elektriker und gerade bei uns, da machen 80 Menschen auf keinen Fall eine Straße, sondern wir arbeiten am Gleis und wir müssen Kabel ziehen. Und ich kann die Azubis nicht 3 Jahre durch den Straßenbau treiben, um dann zu sagen, und jetzt ran ans Gleis. Die lernen gar nicht, was sie lernen müssen. Das heißt, ich glaube, hier wurde übersehen, dass wir einen vielleicht aus der Not getrieben, was reduzieren, was wir für viele Bereiche noch brauchen. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich bin seit, ich glaube, 8 Jahren in der IHK Berlin engagiert, weil ich diesen Ausbildungsberuf zurückhaben will. Und ich kann euch sagen, es ist ein dickes Brett. Ich bin nie weit gekommen.
Okay, und wie geht ihr jetzt persönlich damit um? Wie löst ihr das als Firma? Ihr braucht die Kolleginnen und Kollegen, ja.
Ja, ich war gerade vorhin am Kaffeetisch und habe gefragt, was wir so eingestellt haben die Woche oder auch in den letzten Monaten. Und es sind tatsächlich ungelernte Menschen mit Lebensläufen, die ja vielleicht nicht sich überall sehen lassen könnten. Es sind aber tolle Menschen, die Stärken haben, die durchhalten, die für unser Unternehmen arbeiten. Und wir bilden die von der Pike an selbst aus. Was ist das Thema bei der Sache? Die Menschen, die wir kriegen, die haben sowieso eher ein geschwächtes Selbstbewusstsein, weil sie schon in der Schule vielleicht nicht die Überflieger waren und dann später im Leben mal eine Kurve falsch genommen haben. Die sind bei uns treu, aber sie haben nie ein Zeugnis gekriegt. Und jetzt kriegen die nicht mal einen Ausbildungsberuf. Das heißt, das Selbstwertgefühl von denen ist nicht unbedingt das Höchste. Und das finde ich schade als Arbeitgeber. Für mich ist es okay, ne, dass sie kein Zeugnis haben. Wir nehmen die so und wir machen was draus. Und später im Leben, wir setzen sehr viel auf Weiterbildung bei LAT, können die auch nochmal Zeugnisse kriegen. Aber sie kriegen eben nie die abgeschlossene Ausbildung. Und ich finde, das würden wir denen schulden. Aber ist vielleicht auch was Persönliches, wovon ich Abstand nehmen muss. Ich kann auch andersrum sagen, die wechseln natürlich nicht zu den großen Konzernen, weil sie die Zeugnisse nicht vorweisen können.
Sag mal, seid ihr da eher männerdominiert oder findet ihr auch genug weibliche Kräfte, die helfen, eure Baustellen zum Erfolg zu führen?
Also es wird immer besser, sage ich mal. Wir haben natürlich den Luxus, dass wir 2 Frauen in der Führung haben und wir irgendwie da eine Vorbildfunktion sind. Das heißt, wir bekommen viel mehr weibliche Bewerbungen, als wie ich das jetzt aus dem Mittelstand von männlichen Unternehmern höre. Aber es liegt auch viel an den Rahmenbedingungen. Und da müssen wir ehrlich sein, es reicht einfach nicht, eine Stelle weiblich-männlich auszuschreiben, unabhängig davon, dass uns das ganze Gendern verrückt macht. Manchmal sagt mir, auch die Männer dürfen ja dazu was sagen, ich bin aber gar keine Elektrikerin. Also da fühlt sich eigentlich keiner mehr angesprochen, wenn wir ehrlich sind. Es sind die Sachen, die im Tagtäglichen den Unterschied machen. Und bei uns zum Beispiel, wir haben daran gearbeitet, dass wir Sicherheitskleidung für Frauen haben, die tailliert ist. Einfach, weil es draußen kalt ist nachts am Gleis. Und es hat gar nichts mit Mode zu tun oder ob man da drin schön aussieht oder nicht, sondern es ist was Sicherheitstechnisches. Die dürfen ja auch nicht hängen bleiben. Solche kleinen Dinge, die Toiletten, die ich eben genannt hatte, dass wir einfach auch eine Frauentoilette da draußen haben. Hier im Büro werden wir überreguliert, da müssen wir noch die Diverstoilette fast dazu bauen. Aber draußen ist es so gang und gäbe und wird auch von der öffentlichen Hand so ausgeschrieben, dass eine Herrentoilette reicht. Da müssen wir drüber reden. Mhm. Aber sowas können wir nicht im Büro klären. Das ist der ehrliche Dialog mit den Menschen, die draußen arbeiten. Und was wir festgestellt haben, wenn wir mehrere Frauen einstellen, dann reden auch die und sie schaffen gemeinsam Veränderungen. Wir kommen zu einem dritten Punkt, mein Lieblingspunkt, frühkindliche Bildung, Kindergarten und dann auch noch dieses ganze Drama Schule. Vielleicht läuft es in NRW besser als bei uns, ist ja Ländersache. Ne? Aber eine zuverlässige Tagesbetreuung wäre schon was Schönes, weil wir müssen uns nichts vormachen. Die Frauen machen den großen Teil der Care-Arbeit und ich kenne ganz viele tolle Frauen, die wollen. Aber wollen und können, wenn man vielleicht 2, 3 kleine Kinder hat, ist nicht unbedingt das Gleiche.
Absolut. Und auch hier zeigt ja das Ausland, dass es oftmals bessere Lösungen gibt als bei uns. Und gerade in Metropolen hört man ja immer wieder, wie schwierig das ist. Ja,
das kann man so gut kopieren. Und ich muss auch sagen, wir machen da als Mittelstand viel. Wir wurden dafür auch schon ausgezeichnet, dass wir Vereinbarkeit bei LAT fördern. Wir haben natürlich den Kinderspieltisch. Ja, das ist ein schönes Ding. Wenn man draußen am Gleis arbeitet, kann man das Kind auch nicht am Spieltisch lassen. Aber wir haben flexible Arbeitszeiten. Wir lehnen uns da richtig rein. Wir versuchen so viel wie möglich entgegenzukommen. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, es gibt ein paar Jahre, und da muss man eben auch ehrlich sein, es gibt halt diese 10 Jahre im Betreuungsleben oder vielleicht 15, da sind die Frauen zu Hause immer noch mehr gefragt. Wir haben das immer noch nicht geschafft, dass Väter standardmäßig Elternzeit kriegen, was wir bei LAT zum Beispiel bewerben und auch versuchen. Aber auch bei unseren Kunden, die deutlich größer sind als wir, feststellen, wird gar nicht durchgezogen. Wie soll dann Vereinbarkeit gehen? Also dieses skandinavische Modell liebe ich, ja, das kopiere ich am liebsten. Ich glaube, da müssen wir einfach noch hin. Und es ist nämlich nicht getan, indem wir eine Frau einfach einstellen. Die muss das Ganze auch durchhalten.
Absolut, Larissa. Ich glaube, jeder, der eine Familie hat, kann das jetzt super gut nachempfinden. Ich wollte noch mal ein bisschen zurückkommen. Ich finde, es ist ja sozusagen ein Doppelwopper dahingehend. Es gibt, seit ich denken kann, zu wenig Absolventen im MINT-Bereich und innerhalb dieser Gruppe der Absolventen zu wenig Frauen. Woran machst du das fest?
Ich oute mich da immer direkt und sage, ich bin versehentlich Ingenieurin geworden. Ich habe tatsächlich aus Versehen meinen Beruf ausgewählt, weil ich nämlich zu faul war, mir die Uni, also die Kursbeschreibungen durchzulesen. Und ich habe damals mich in England beworben über UCAS. Ich habe einfach in das Formular Zahlen eingetragen. Waren fünfstellige Zahlen. Ich war sehr kreativ. Ich habe in jedem Tausenderbereich eine genommen. Und als es dann soweit war und ich an die Uni sollte, wollte ich gerne nach London. Da hatte ich aber nur eine Zahl erwischt. Und ich weiß noch genau an dem Tag, als ich mich eingeschrieben habe und ich dachte, es ist was mit Medien, so fing der Titel zumindest an und der ging zu Ende mit Communication Systems und die sagten dann, ja, nee, Sie sind hier falsch, Sie müssen dazu der irgendwie rechts immer den anderen, den Männern hinterher Richtung Engineering. Und dann dachte ich, ja, kann ja gar nicht sein, ich muss ja kurz davor sein. Und ich lief aber durch die Tür ins Engineering Department und dachte, was hast du jetzt wieder gemacht? Warum erzähle ich das? Die Kursbeschreibung war so abstrakt, wenn ich die einmal vorher, ich habe sie dann nach 2 Jahren Studium tatsächlich nochmal gelesen, hätte ich die vorher in die Hände gekriegt. Niemals hätte ich mich für diesen Kurs eingetragen. Ich konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen. Die hat sich auch nicht spannend gelesen. Als ich dann aber in diesem Engineering Department ankam, da stand gleich unten im Labor ein Flugsimulator. Und da sind wir beim Thema Neugierde angekommen. Ich habe dann natürlich gleich gedacht, wie geil ist das denn? Da will ich rein. Und ich habe dann auch gleich gefragt, wie komme ich da rein? Ich dachte, könnte ich kurz machen, mich dann irgendwie in einen anderen Kurs eintragen. Aber man musste ein Jahr Studium, also man musste mit dem ersten Jahr schon durch sein, um da reinzukommen. Also dachte ich, naja, ein Jahr geht da rum. Ne? Und dann hat es mich erst gepackt. Also die Leidenschaft für mein Studium habe ich erst, während ich studiert habe, entdeckt. Und ich glaube, ein bisschen erkannt haben wir es mit so Initiativen wie Girls Day, dass wir neugierig machen müssen, aber es greift nicht nachhaltig. Ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob wir als Land noch nicht verstanden haben, dass wir Neugierde lernen müssen, und zwar schon sehr früh im Kindesalter. Und ich das vielleicht durch meine Laufbahn, ich durfte ja irgendwann noch in Spanien lernen und dann in England, nochmal anders mitgegeben bekommen habe. Aber es war ja letztendlich meine Neugier auf den Flugsimulator, die mich dazu bewegt hat, erstmal anzufangen. Und dann erst beim Anfangen habe ich gemerkt, dass sich Durchhalten in dem Studiengang lohnen dürfte.
Ja, ich denke, da sprichst du zwei ganz, ganz entscheidende Punkte an. Und dann frage ich mich, Mann, wie kriegen wir das denn, Larissa, verändert? Ja, auf der einen Seite, dass die Themen Elektrotechnik, ich sage ja immer, ich habe allgemein Elektrotechnik studiert, hätte ich da die Beschreibung des Studiums gelesen, ich glaube, ich hätte auch nicht angefangen. Aber wie kriegen wir neben der sozusagen vielleicht angestaubten Thematik, wie kriegen wir mehr Begeisterung in Deutschland wieder hin für technologische Themen? Das war ja nicht immer so.
Ich glaube, ich habe ein schönes Beispiel. Und zwar hat sich mal Hauke Krüger mit Marie-Christine Ostermann vor so, ich glaube, knapp 10 Jahren gefragt, wie wir Unternehmertum lernen können. Und die haben angefangen, Startup-Teens ins Leben zu rufen. Mhm. Heute eine Initiative, bei denen unheimlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch Gründer und Gründerinnen aus der Tech-Szene mitwirken. Und wir sehen dort immer mehr auch technisch getriebene Ideen, was ich stark finde. Und ich glaube, wir bräuchten sowas wie Startup-Teens fast für unsere ganze Technikwelt. Also nicht was, was wir unbedingt nur politisch fördern, sondern was auch unternehmerisch gedacht wird und auch eben so aufgebaut wird. Nicht eine kurze Initiative, die einmal im Jahr der Girls Day, das ist alles süß, aber die macht sich gut auf LinkedIn, aber im wahren Leben greift da jedenfalls bei uns nicht viel. Sondern sowas, wo was geeint wird. Und zwar dieses unternehmerische Durchhaltevermögen, kleinen Anfang, nach und nach aufbauen, aber auch der Schulterschluss aus, wir lassen euch danach nicht fallen. Bei dem Girls Day greift ja danach nichts. Wir müssen als Unternehmen an denen dranbleiben und das machen wir auch. Dann kommen die vielleicht nochmal für ein Schülerpraktikum oder später im Studium. Das haben wir jetzt auch schon mal geschafft. Aber trotzdem entscheiden sie sich nicht immer für den Job. Und das finde ich bei Startup-Teens ungewöhnlich und total klasse. Und deswegen nenne ich das auch gerne als Beispiel. Die bringen den Unternehmertum bei, die machen bei einem Wettbewerb mit, aber sie werden danach begleitet von Mentoren. Ich arbeite zum Beispiel als Mentorin da auch mit in die Unternehmerwelt. Und dadurch ist dieses Ganze über Jahre hinweg eben etwas, was nicht einfach wieder in Vergessenheit gerät. Und wo es eben auch schrittmäßig aufgebaut wird. Ich glaube, da wären wir stark. Also zusammengefasst, was brauchen wir für mehr Deep Tech, nenne ich es mal gerne, in Deutschland? Zum einen, unser Bildungssystem, Deutsch, Mathe, tut es halt nicht. Ne? Wir müssen Neugierde lernen. Ich glaube, besonders jetzt, wo KI so stark kommt, wissen wir, dass unsere Kinder, ich meine, ich habe schon bei der Rechtschreibprüfung nicht mehr verstanden, warum wir ein Diktat haben, aber gut. Aber jetzt mit KI müssen wir die Augen öffnen. Ne? Die trainieren ganz anders als wir und die können eben auch in Perplexity mega viel fragen und sich selbst erarbeiten. Aber wir müssen Neugierde lernen in der Schule. Zweiter Schritt, unternehmerisch ran an die Sache. Wenn wir mehr Techniker wollen und mehr Deep Tech, dann gehört da eben auch eine Begleitung dazu. Wir können die an die Hand nehmen. Ich glaube, wir können da eine ganze Menge lernen, auch an Durchhaltevermögen. Und dann kommt der dritte Schritt und der darf nicht unterschätzt werden. Wir nennen sowas ja gerne Schulden in Deutschland. Es wäre eine Investition in Deep Tech. Und da meine ich auch die Wissenschaft. Und ich meine es aber nicht so, wie wir es im Moment machen, einfach Geld reinschütten und mal gucken, was rauskommt, sondern auch da wieder Prioritäten setzen, sehr gezielt Forschung fördern und zwar nicht die oberflächliche, nicht nur die, die sich auf Instagram und LinkedIn vermarkten lässt. Das ist ein ganz gefährlicher Trend, den wir da machen, sondern eben die, über die wir am Anfang nicht reden können, die 5 Jahre braucht, bis überhaupt was vorzuzeigen ist, weil die nach 10 oder 15 Jahren so mega stark ist, dass sie keiner mehr wegdenken kann.
So, und Larissa, ich kann mich dem nur anschließen, dass man eben verstärkt in diese Themen investiert. Und ich glaube auch, und ich weiß nicht, wie du das siehst, dass dann die Frage, gewinnen wir mehr weibliche Zugänge für die MINT-Berufe, dass das dann einfach ein Abfallprodukt ist, weil Neugierde ist ja nichts Geschlechtsspezifisches. Das ist ja nichts, was männlich oder weiblich ist.
Ich glaube, das wäre richtig toll, wenn sich das Thema damit erledigt. Und ich glaube auch, dass unsere Jüngeren, also die Generation nach uns, alles nach Gen Z schon verstanden hat, dass Vielfalt wichtig ist. Das haben die schon in irgendwie viel tiefer drin. Ich muss auch sagen, ich habe früher für einen amerikanischen Konzern gearbeitet. Da war ich nicht die einzige Frau, da war ich nicht die einzige Ingenieurin. Es war einfach so mit drin. Wir waren gemischte Teams, da wurde gar nicht mehr drüber gesprochen. Also Neugierde und auch Vielfalt geht, glaube ich, fast Hand in Hand. Eine schöne Sache sollten wir uns aus Amerika noch abgucken und die fing mal langsam an und jetzt sehe ich sie leider wieder nicht mehr, dass Wissenschaft und Wirtschaft viel enger zusammenarbeiten und dort auch sogenannte Sponsorings wieder erlaubt sind. Es wurde dann irgendwie immer als kommerzielle abgetan, aber ich weiß gar nicht, wie viel wir als Familienunternehmer machen können, aber ich finde, Konzerne sind in der Pflicht, Wissenschaft zu unterstützen, sichtbar zu unterstützen und eben auch so eine gemeinsamen Programme zum Thema Deep Tech zu fördern. Ich durfte damals ein Jahr nach Clarkson, die war eine Kodak-gesponserte Universität und dort an den Satellitenkameras arbeiten. Es war in Deutschland undenkbar und ich glaube, es ist leider auch heute noch so, dass wir da viel zu wenig bieten und dann natürlich auch damit rechnen müssen, dass unsere technischen Studiengänge in der Praxis halt, ich sag's mal vorsichtig, nicht zu gebrauchen sind. Ich sag's doch nicht vorsichtig. Ich kriege ja den ein oder anderen Ingenieur auch hier. Was habe ich denn davon? Müssen wir mal ganz ehrlich reden. Bei LAT an der Werkbank, die müssen natürlich beides. Sie müssen programmieren können, entwickeln können, aber eben auch noch einen Schraubenzieher halten. Und gerade beim Technischen sind wir hinterher. Das sind für mich immer wie Spitzensportler. Die müssen möglichst früh anfangen, ihre Fingerfertigkeit zu trainieren. Wenn die ersten Abi machen, dann noch einen Studiengang und dann irgendwann mit 26 Jahren das erste Mal an der Werkbank stehen, kann ich da im Feintech-Bereich überhaupt nichts mehr rausholen. Aber es ist im Moment die Realität. Also viel mehr Praxis auch in die Studiengänge reinbringen. Das englische Beispiel funktioniert da, glaube ich. Wir hatten das auch mal angefangen. Wir haben ja jetzt Bachelor-Studiengänge. Leider haben wir verplant, die praktisch aufzustellen. Es sind jetzt einfach nur noch verkürzte Studiengänge mit noch mehr Büchern, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir schleunigst von wegkommen.
Mein Eindruck ist, dass es das ja gibt und dass es diese Verbindungen von Wirtschaft und Ausbildung insbesondere in Süddeutschland gibt und dass, wenn ich nach München gucke oder nach Baden-Württemberg, da sehe ich diese enge Verzahnung von Wissenschaft, Ausbildung und Unternehmertum. Würdest du das bestätigen?
Ich glaube, ich brauche gar nicht so weit gucken. Ich habe ganz tolle Beispiele hier in Brandenburg und auch in Thüringen. Also seit ein paar Jahren tut sich da tatsächlich was. Da bin ich super froh drüber. Wir tragen bei LAT auch unseren kleinen Teil zumindest zu bei und bieten immer wieder an, dass Unis bei uns ihre Praxisworkshops machen. Ich sehe auch, dass daraus Großartiges entsteht. Wir haben zum Beispiel das Thema KI mit Werkstudenten angefangen vor, ich glaube, jetzt 3 Jahren. Und es ist unglaublich, was die uns mitbringen. Das sind Geschenke. Ja, da wären wir als Mittelstand noch nicht annähernd so weit. Oder wir haben einen Roboter im Gleis, um unsere Planungsunterlagen realistischer zu gestalten. Der hat natürlich auch sehr viel KI drin und funktioniert ausschließlich, weil wir mit einer Uni arbeiten, nämlich hier mit der RHTW Aachen, die im Bereich Robotik mega Kenntnisse mitbringt. Die könnte ich ja in-house gar nicht halten. Also ich könnte sie nicht haben, ich könnte sie nicht gewinnen, ich könnte sie nicht halten. Aber dadurch, dass wir mit den Unis arbeiten, kommt was Großartiges bei raus. Jetzt hatte ich aber eingehend gesagt, wenn du dich erinnerst, dass ich da die Konzerne mehr in der Pflicht sehe. Die nämlich gerade sehr viel Geld in Lobbyarbeit investieren und unsere Gesetze doch sehr komplex gestalten können, sage ich mal vorsichtig, die müssen eigentlich wieder näher an die Wissenschaft ran und dort auch investieren. Als KMU können wir da nur bedingt was leisten.
Ich habe dich jetzt so verstanden, klar. Ich sage mal, die Konzerne sind mit in der Pflicht, pragmatische Lösungen zu konzipieren und auch zu unterstützen, diese umzusetzen. Aber letztendlich finde ich dieses Thema Neugierde, Unternehmertum und Investitionen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich aber auch die KMUs nicht entziehen können. Also da kann man jetzt nicht sagen, du pass mal auf, Siemens, ihr seid jetzt an der Reihe, sondern ich denke, da sind wir alle gefragt. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, was ihr bei LAT so macht, dann seid ihr da ja auf einem super Weg.
Also es ist ja immer ein Puzzle und da gehören KMU genauso wie Konzerne dazu, genau. Eben genauso wie Wissenschaft. Und auch in den Projekten, die wir machen, haben wir immer entweder Siemens oder eben die BVG, auch mal die Deutsche Bahn als Partner. Und ich sehe, die Ergebnisse sind stark. Die sind nachhaltig, die funktionieren eben auch, weil wir es gemeinsam machen. Und ich glaube, davon könnten wir ein bisschen mehr vertragen. Aber auch da, ne, Thema Fördermittel und so, es muss unkomplizierter werden. Wir haben uns das jetzt mal getraut. Wir haben mal so einen Förderantrag gestellt. Aber ich sag mal so, die Abrechnung jedes Mal, wenn das Vierteljahr rum ist und einer muss die Abrechnung machen, ist nicht hier die Lieblingsaufgabe der Buchhaltung. Und ich muss auch sagen, mit meinen Kollegen, wir pokern darum, wer ran muss. Ja.
Förderanträge ist was Geiles. Du, wir kommen so langsam zum Ende. Vielen Dank für den spannenden Dialog. Also Infrastruktur, hast du gesagt, pass mal auf, ja klar, lass uns da anfangen, wo die Knotenpunkte sind. Aber es geht eben auch darum, Ausbildung zu stärken, damit wir genug Menschen haben, die diese Infrastrukturmaßnahmen überhaupt umsetzen können. Es geht um Ausbildung. In der Ausbildung geht es darum, vor allem über Neugierde und unternehmerische Initiativen mehr Menschen, und zwar geschlechtsübergreifend, in der Vielfalt dazu zu bewegen, sich diesen Themen zu nähern und die Möglichkeiten für sich zu entdecken. Ja, dass man unterschiedliche Zugänge schafft, Hürden, Zugangsbarrieren abbaut und dort über Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam Wege schafft, für mehr Menschen sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Und last but not least, vielleicht auch, das war dein letztes Stichwort, Förderantrag, dass man bürokratische Barrieren abbaut und Eigenverantwortung stärkt.
Wobei, ein Goodie haben wir ja noch, ne? Mit der KI werden wir Familienunternehmen mit der Bürokratie auf jeden Fall fertig. Ich sag mal so. Wir haben da schon tolle Lösungen jetzt. Ich wundere mich. Ich weiß gar nicht mehr, ob jemand noch die Anträge gegenlesen muss oder ob die KI gleich mit unterschreibt. Nee, aber Spaß beiseite. Wir haben bei den Familienunternehmern immer viel dafür plädiert, dass die Bürokratie abgebaut wird. Aber ehrlicherweise nutzen wir jetzt einfach die KI, um damit fertig zu werden. Hilft.
Wenn das mal, Larissa, kein Ausblick ist, vielen Dank für den sehr, sehr angenehmen Austausch. Ich habe wieder viel gelernt und wünsche euch bei LAT für das, was vor euch liegt, nur das Beste. Vielen Dank.
Danke auch und ich hoffe, bis ganz bald.
Das hoffe ich auch. So, lieber Andrea, das war ein, wie ich finde, wirklich inspirierender Austausch. Larissa Zeichert, finde ich, hat sehr beeindruckend aufgezeigt, was man alles machen kann, um die Herausforderungen allgemein, aber auch in der Infrastruktur als Unternehmen zu meistern und wie es darum gehen kann und wie es gelingt, auch weibliche Perspektiven in diesem Thema mit zu integrieren.
Ja, das war wirklich ein toller Talk. Also wirklich ein wahnsinnig toller Gast. Ich finde, man merkt total, sie kommt aus der Praxis und weiß ganz genau, wovon sie spricht. Besonders relevant für mich war ein Thema, worüber sie auch gesprochen hat, worüber wir die letzten zwei Staffeln auch immer wieder gesprochen haben. Das Thema Fehlerkultur. Also Fehlerkultur mehr kultivieren sozusagen und auch Platz für Neues dadurch zu schaffen. Das war so ein Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall hier nochmal mitgenommen habe. Dieses ganze Thema Zukunftsbauen und Infrastrukturoffensive. Diese drei Punkte, die sie genannt hat, die Kräfte zu bündeln, dass die Basis stimmen muss und dass natürlich auch die Ausbildung da ansetzen muss, um erstmal wieder Ausbildungsberufe zu schaffen, die gerade eben nicht da sind.
Ja, ich fand Ihren Appell absolut deutlich. Zukunft gestalten heißt eben, über Neugier und Unternehmertum möglichst viele Menschen für Lösungen von morgen zu begeistern. Und eben auch, dass die neue Arbeitswelt von morgen eine inklusive, eine vielfarbige ist. Finde ich absolut zukunftsweisend richtig und wichtig und dass wir alle, aber eben auch der Staat ein bisschen die Voraussetzungen zu bieten hat, dass wir hier vielleicht ein bisschen schneller vorankommen als in den vergangenen 30 Jahren.
Ja, total. Und da gehe ich auch direkt nochmal rein. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass Frauen in MINT-Berufen eben nicht nur ein Nice-to-have sind, sondern wirklich ein Must-have. Und das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieser Punkt der Neugier. Den habt ihr super herausgearbeitet, weil wir brauchen einfach diese Begeisterung. Und wie schaffen wir die Begeisterung? Eben das, was ihr gesagt habt, nämlich keine kurzfristigen Initiativen, sondern nachhaltige Ideen für die Tech-Branche schaffen und da auch gerne mal in anderen Branchen sich was abgucken. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn es da Best Practices gibt und von denen einfach lernen. Natürlich die Neugierde fördern, aber eben auch da nachhaltig fördern. Dann das Ganze unternehmerisch begleiten. Das hat mich auch sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr berührt, dass sie auch gesagt hat, dass es auch bei Ihnen ein Thema ist, den Selbstwert der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da einfach zu stärken, dass das natürlich auch ein Punkt ist und dass man natürlich Investitionen in den ganzen Bereich Deep Tech hier fahren muss.
Und ich finde, Persönlichkeiten wie Larissa Zeichert machen uns doch allen richtig gut. Denn sie zeigen, Wandel ist machbar, wenn man ihn will und konsequent umsetzt.
Unbedingt folgen, um das alles mitzukriegen, weil das ist ja super spannend, was die auch in diesem ganzen Thema Robotik, das hat sie ja nur kurz angesprochen, machen. Da haue ich doch an der Stelle mal eine Empfehlung raus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch so ging wie uns, dass ihr heute einiges mitnehmen konntet.
Andrea, bleibt uns nur noch zu sagen, bis bald. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Tschüss Frank und danke an alle, die wieder mit dabei waren. Macht es gut und wie immer gilt, wir freuen uns über eine Bewertung im Streamingportal eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.